Wir sind ja im Markus-Evangelium und wir haben ja laut Kalender heute Palmsonntag. In einer Woche ist dann Ostern, aber vorher kommt noch etwas anderes. Es ist der sogenannte Karfreitag, der Freitag, an dem die Christen sich erinnern sollten, dass ihr Herr und Meister sterben musste. Ich möchte heute mit euch im Markus-Evangelium lesen, Kapitel 15, ab Vers 21. Ich lese also jetzt den Text. In unserer Gemeindebibel ist das auf Seite 1055. Ich lese ab Vers 21. Und sie zwangen einen Vorübergehenden, der vom Feld kam, Simon von Kyrene, den Vater von Alexander und Rufus, ihm das Kreuz zu tragen. Und sie brachten ihn auf den Platz Golgatha, das heißt übersetzt Schädelstätte. Und sie gaben ihm Myrrhewein zu trinken, aber er nahm ihn nicht. Und nachdem sie ihn gekreuzigt hatten, teilten sie seine Kleider und warfen das Los darüber, was jeder bekommen sollte. Es war aber die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten. Und die Inschrift, die seine Schuld anzeigte, war darüber geschrieben: Der König der Juden. Und mit ihm kreuzigten sie zwei Räuber, einen zu seiner Rechten und einen zu seiner Linken. Da wurde die Schrift erfüllt, die spricht: Und er ist unter die Gesetzlosen gerechnet worden. Und die Vorübergehenden lästerten ihn, schüttelten den Kopf und sprachen: Ha, der du den Tempel zerstörst und in drei Tagen aufbaust, rette dich selbst und steige vom Kreuz herab. Gleicherweise spotteten aber auch die obersten Priester untereinander samt den Schriftgelehrten und sprachen: Andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Der Christus, der König von Israel, steige nun vom Kreuz herab, damit wir sehen und glauben. Auch die, welche mit ihm gekreuzigt wurden, schmähten ihn. Ich möchte mit euch nochmal beten. Ja, Herr Jesus, danke, dass wir diese Zeilen lesen durften und jetzt auch darüber nachdenken, was es für dich war, als du diesen Weg gegangen bist, den Weg in den Tod, und zwar den Tod am Kreuz, wo du für uns das Wunder vollbracht hast, dass wir jetzt los und frei sein dürfen von unserer Schuld, von unseren Sünden, weil du sie getragen hast. Bitte schreib du es in unser Herz hinein. Wir können es nicht, aber du kannst wirken, dass daraus auch Neues entsteht, neues Leben, Frucht, das deiner Mühe auch entspricht, wofür du auch gestorben bist, wo du auch gewirkt hast, damit Menschen dich finden und in Ewigkeit gerettet sind. Preis, Ehre und Lob sei dir. Amen. Ja, ich habe eine Präsentation vorbereitet, wollen wir sehen, dass ihr auch ein bisschen besser folgen könnt. Ja, heute geht es um den König am Kreuz und es ist sein Leben, klickt nochmal, dann kommt es schon, und sein Sterben, sein Leiden für uns. Ja, hier haben wir gleich im ersten Vers ein Ereignis, das uns verwundern müsste. Wir sehen ja, der Herr Jesus ist auf dem Weg zum Kreuz. Aber auf diesem Weg, da kreuzt sich sein Weg mit einem Menschen, der heißt Simon. Wenn ihr nochmal an den Anfang denkt, was ich euch gesagt habe, beim Roman, da hast du auch Figuren. In jedem Roman, ich weiß nicht, welchen ihr gelesen habt, gibt es Personen. aber die sind oft erfunden. Die haben nie gelebt. Die sind einfach nur im Gedanken des Romanschreibers entstanden. Aber dieser Simon, den hat es gegeben. Der war aus der Landschaft oder aus dem Ort Kyrene, das ist also in Nordafrika, im heutigen Libyen. Und er wird hier genannt als der Vater von Alexander und Rufus. Scheinbar waren diese alle gut bekannt bei den damaligen Christen. Also Alexander, da haben wir auch im Römerbrief Grüße, die an einen Alexander und die Mutter von Alexander gehen. Und es ist schon ganz interessant, der Simon, der ist ja unterwegs und kommt vom Feld. Was war denn zu der Zeit los? Der Sabbat stand kurz bevor, ein großer Sabbat, wie uns die Bibel sagt. Und ich denke mal, der Simon, der war wohl um seinen Acker besorgt. Der hat sich nochmal aufgemacht und gesagt, ja, jetzt ist Feiertag oder jetzt ist länger Feiertag. Mal schauen, was da los ist mit meinem Feld. Ob alles in Ordnung ist. Wir lesen, dass andere sich schon vorbereitet haben auf das Fest. Aber Simon, er guckt erst mal nach, wie geht es meinem Feld. Und dann schaut es so aus, er ist wohl auf dem Weg zurück. Er kommt zurück. Könnte man das schon so vorstellen, der Simon, der denkt sich jetzt, oh schön, jetzt kann ich vielleicht eine Kleinigkeit essen, dann ruhe ich mich vielleicht aus, lege ein bisschen hin, alles wunderbar. Da kommt ihm dieser Zug entgegen, vielleicht war er auch neugierig, ist ein bisschen näher gekommen und schwupp, schon nehmen die römischen Soldaten ihn unter Beschlag und er kommt nicht mehr los. Er wird gezwungen, so heißt es hier, für Jesus das Kreuz zu tragen. Ich weiß nicht, was der Simon als erstes gedacht hat. Flucht geht kaum mehr, das wäre schlecht. Hier sind Soldaten, wer weiß, was die mit mir dann anstellen. Die sind nicht zimperlich. Und was ist derjenige, der da gekreuzigt werden soll? Wer ist das eigentlich? Was ist da hier los? Der kommt nicht mehr los. Sein Weg wird gekreuzt von dem Herrn, der auf dem Weg zum Kreuz ist. Was ist mit dem passiert? Schauen wir erst mal, wo kommt der Simon her? Kannst du mal weitergehen? Hier Kyrene, ihr seht es, es ist Nordafrika, es ist Libyen. Da waren viele Juden, da gab es eine Synagoge, im Westen dann ist ja schon Ägypten, Alexandria und hier das Nildelta. Und der war also ursprünglich von ganz weit weg her nach Jerusalem gekommen und hatte dort ein Feld. Vielleicht wohnte er auch ständig schon in Jerusalem. Ja, und wenn wir noch eins weitergehen, dann sehen wir heute, das sind nur noch mehr Ruinen von dieser Ortschaft. Das war damals eine hochentwickelte Stadt, hat den Tempel, Marktplatz etc. Hier seht ihr nur noch mehr, was über ist, das sind Ruinen. Aber wenn du mal weitergehst, was ist aus dem Simon eigentlich geworden? Oder was ist mit den Leuten aus Kyrene geworden? Da gibt uns interessanterweise die Bibel deutliche Angaben. Und das unterscheidet sie auch wieder von einem Roman. Es sind Zeitangaben, Ortsangaben, Personenangaben, die nachprüfbar sind, wo Lukas ja auch schreibt, ich bin dem genauestens nachgegangen, die wirklich da waren. Weil sonst würden wir wirklich sagen, ha, wunderbar, die Bibel, das ist ja so unglaublich, das muss ein Roman sein, das hat sich einer ausgedacht. Und ihr wisst, dass viele, ja, manchmal auch Theologen, so denken. Aber hier, was ist mit diesen Leuten aus Kyrene? Da heißt es, wenn wir das hier lesen, unter ihnen gab es aber auch einige Männer aus Zypern und Kyrene, die, als sie nach Antiochia kamen, zu den griechisch Sprechenden redeten und ihnen das Evangelium von dem Herrn Jesus verkündeten. Also das ist jetzt eine Zeit, natürlich nach Pfingsten, die ersten Christen wurden verfolgt in Jerusalem, mussten fliehen, mussten sich aus dem Staub machen und interessanterweise heißt es, von diesen, die dann fliehen mussten, waren einige Leute schon aus Kyrene. Und so wie es ausschaut, die waren wohl gläubig geworden. Denn was tun sie denn? Als sie nach Antiochien kamen, reden sie oder verkündigen Sie das Evangelium von dem Herrn Jesus. Wenn du mal zu dem Nächsten gehst, bisschen später, die Gemeinde wuchs, die Gnade des Herrn war bei ihnen in Antiochien, und jetzt finden wir das erste Mal, also zumindest die, was die Bibel berichtet, so eine Art eine Sendung, eine Mission. Und da heißt es, und in Antiochien waren in der dortigen Gemeinde einige Propheten und Lehrer, nämlich Barnabas und Simeon, genannt Niger, und Lucius von Kyrene. Und dann geht es weiter, und Manahen, der mit dem Fürfürsten Herodes erzogen worden war, und Saulus. Da war einer in der Gemeindeleitung, würden wir es heute vielleicht so sagen, der war aus dieser Stadt. Geh noch eine weiter. Der Herr war auf diesem Weg zum Kreuz. Steht ja hier, sie brachten ihn auf den Platz Golgatha, das übersetzt heißt Schädelstätte. Aber warum ging denn der Herr diesen Weg? Damit neues Leben entstehen kann, damit Frucht entsteht. Es ging nicht darum zu beweisen, dass er viel Leid ertragen konnte, sondern es ging darum, dass Menschen neues Leben fanden. Und ich denke, der ihm sein Kreuz trug, dieser Simon, ja, in dem gingen die Gedanken hin und her. Ich weiß ja nicht, wie ihr den Herrn Jesus gefunden habt. Wir sagen auch immer ganz gerne, es geht alles freiwillig. Stimmt ja auch, wir müssen wollen. Es kann nicht auch gegen unseren Willen gehen. Aber andererseits, wenn ihr überlegt, was sagt Paulus zum Beispiel, als er auf dem Areopag, also als in Athen, das Evangelium verkündigt. Da spricht er, ich lese euch mal vor, in Apostelgeschichte 17, Vers 30, folgende Worte. Gott hat nun zwar die Zeiten der Unwissenheit übersehen, jetzt aber gebietet er allen Menschen überall Buße zu tun. Habe ich es deutlich vorgelesen? Also hier steht, wenn ich es richtig lese, nicht, Gott stellt es dem Menschen frei zu entscheiden. Bei mir steht, jetzt aber gebietet er allen Menschen, überall Buße zu tun. Das Gebieten könnte man auch sagen, befehlen, das ist das Gleiche. Gott befiehlt jeden Menschen, können wir alle auch, ich auch dazu, überall Buße zu tun. Also diese Aussage, du hast eine Entscheidungsfreiheit, muss man natürlich bedingt sehen. Von Gottes Sicht aus ist es so, dass er jeden Menschen auffordert, kehre um zu deinem Besten. Es ist nicht einfach nur eine Wahl, ob ich jetzt zum Ort A oder zum Ort B hinfahre. Ja, Golgatha heißt übersetzt Schädelstätte. Wie kam es vielleicht zu dem Namen? Gehst mal eins weiter. Wir wissen nicht genau, wo der Ort ist. Vielleicht war es hier diese Anhöhe, dieser Fels, der ausschaut wie so ein, ja, ähnlich wie ein Schädel. Da oben ist dann auch schon was hingebaut worden. Vielleicht noch eins weiter. Dann, nee. Kommt dann später nochmal. Es kann auch sein, dass eben das der Ort war, wo viele hingerichtet wurden und einfach genügend Schädel rumlagen, dass er deswegen diesen Namen bekommen hat. Als Jesus dann an dieser Stelle ist, heißt es, sie gaben ihm Myrrhe, Wein zu trinken, aber er nahm ihn nicht. Myrrhe, Wein. Wozu war das gut? Ja, die Menschen, die gekreuzigt wurden, die Menschen, die man hinrichtete, die hatten natürlich genügend Schmerzen und mussten schwer daran tragen, wenn sie aufs Kreuz genagelt wurden. Und so war es scheinbar bei dem einen oder anderen üblich, ihm etwas zu geben, was ihn ein bisschen betäubt hat oder die Schmerzen gelindert hat. Myrrhe in Wein aufgelöst. Ich glaube, auf dem nächsten Bild haben wir dieses Harz, können wir es sehen. Wenn du mal schaust. Genau, es ist ein Harz von dieser Myrrhe-Pflanze, wird zum Heilen oder mit dem Wein eben vermischt auch hergenommen, um Schmerzen zu lindern. Das wollten die Menschen dem Herrn tun. Jetzt können wir erstmal denken, eigentlich wenigstens sind sie so weit noch nett oder so weit denken sie noch an ihn, dass sie das machen. Aber es heißt hier sogar, er nahm ihn nicht. Nicht bei Markus, aber in anderen Evangelien werdet ihr sehen, später, als dann alles vollbracht ist, nimmt er sehr wohl den Essig. Der Jesus wollte nicht irgendetwas nehmen, so dass er dem Leiden, das von Gottes Seite auf ihn zukommt, dass er das abdämpft oder lindert. Er wollte selbst da durchgehen und nicht irgendwelche Hilfsmittel einnehmen, um dieses Leid zu vermindern. Kannst du schon mal schauen? Ja. Vom Myrrhewein war gerade die Rede, den er nicht genommen hat. Und dann, jetzt muss ich sagen, merkt sie, jetzt kommt gleich als nächstes, nachdem sie ihn gekreuzigt hatten. Und jetzt sage ich, das ist wirklich fast unglaublich. Es ist ja wahr, aber es ist irgendwo unglaublich. Wenn ein menschlicher Autor jetzt geschrieben hätte, hätte der uns nicht weitere Details gebracht. Der erste Nagel, vielleicht der zweite Nagel, dann der erste Schrei oder was auch immer. Hätten wir alles machen können. Aber der, den der Vater liebt, stirbt und es wird so kurz geschrieben. Es ist quasi schon vorbei. Sie hatten ihn jetzt schon gekreuzigt. Es ist schon aufgerichtet. Und es wird jedenfalls an der Stelle nichts weiter berichtet, als nur, dass sie seine Kleider teilen und das Los darüber werfen, was da jeder dann dafür von bekommen soll. Das ist so großartig, so einzigartig, dass es eben so schwer zu glauben ist, aber es ist trotzdem wahr. Gott nimmt nicht mehr Zeit an dieser Stelle, einfach zu sagen, schau, da hängt er jetzt, mein Sohn. Und was tun die Menschen? Die stehen und sind unterm Kreuz, in der Nähe vom Kreuz und haben ihre Geschäfte im Sinn. Wer kann am meisten davon abbekommen? Ich denke, das war das letzte irdische Habe, der letzte Besitz des Herrn und über den wird jetzt geschachert. Klar, kann man sagen, es war üblich für die Soldaten. Die konnten sich jetzt noch ein bisschen was dazu verdienen. Konnte eh keiner mehr gebrauchen. Also, und es war außerdem zu Recht geschehen. Die hatten das Recht, sich das aufzuteilen. Wenn ihr dann im Johannes lest, wir haben heute nicht die Zeit, dann werdet ihr finden, dass über einen Teil dieses Gewandes besonders gestritten wurde. Da heißt es dann, dieses Untergewand im Johannes 19,23, lasst uns das nicht zertrennen, sondern darum losen, wem es gehören soll. Und dann heißt es wieder, damit die Schrift erfüllt würde, die spricht, sie haben meine Kleider unter sich verteilt. Ja. Das ist immer die Frage des Herrn an unser Herz, denke ich. Was ist dir wichtig? Ist dir mein Sohn wichtig? Der, der hier leidet, der stirbt? Oder geht es dir um anderes? Gehst du mal auf die nächste Folie, denn jetzt werden wir wieder daran erinnert. Das ist real, das ist nicht ein Roman. Es war aber die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten, also 9 Uhr am Vormittag. Jetzt erfahren wir, es beginnen die letzten 6 Stunden das Leben unseres Herrn und Meisters. Dritte Stunde, da hängt unser König, da hängt unser Herr. Und wenn das jetzt schon Leiden waren, diese Schmerzen, die er ertragen musste, von der das Wort hier eigentlich schweigt, die wir uns sehr wohl vorstellen können, aber wo die Bibel jetzt nicht extra berichtet, dann denke ich, wartete auf ihn noch etwas, was viel größer sein würde. Erstmal sagt der Text weiter, wenn du die nächste Seite anschaust, dass nämlich die Schuldschrift oder die Schuldinschrift, gehst noch eins weiter, das ist eben der Hügel, über ihn auch geschrieben wurde. Und wo es eben heißt, er ist der König der Juden. Und interessant ist, dass aus den Berichten von gekreuzigten Menschen immer wieder dargestellt wurde, wenn die dann am Kreuz waren, dass die gar nicht stumm waren, dass die nur in Schmerzen irgendwie sich beschäftigt hätten, sondern die haben dann Schimpfworte runtergelassen auf die, die unten standen. Es wird sehr oft berichtet, die Römer, die viele Menschen kreuzigten, haben uns das mit aufzeichnen lassen. Da wurden die mit unflätigsten Begriffen beschimpft. Und das ist auch wieder der große Unterschied. Ich habe mal die 7 Aussagen, die der Herr am Kreuz getroffen hat, hier aufgeführt. Einmal sagt der Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Dann zu dem einen Räuber, der sich bekehrt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Dann, und das finden wir nur im Johannesevangelium, kümmert er sich um seine Mutter, er spricht seine Mutter an und weist sie auf den Johannes hin und sagt, Frau, siehe dein Sohn. Und zu Johannes sagt er, siehe deine Mutter. In den letzten Stunden seines Lebens kümmert er sich so grenzenlos, gnädig und voller Liebe um diese Personen. Die Mutter, die jetzt dann Witwe sein würde, die aber den Johannes dann bekommt, der sich um sie kümmert. Und umgekehrt. Und dann, und ihr seht es hier schon, eine Frage, die eigentlich die einzige Frage, das andere sind meiner Ansicht nach alles Aussagen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dann zum Schluss sagt er noch, mich dürstet, es ist vollbracht und Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Was hier heraussticht oder was eigentlich anders ist wie die anderen hier aufgeführt, was besonders ist, das ist die vierte Aussage, denn es ist keine Aussage, es ist eine Frage. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wenn du mal die nächste Folie zeigst, da wird nochmal die Schuldinschrift angegeben, das, was angezeigt wurde, warum wird der jetzt verurteilt, was ist der Grund? Was war die größte Angst des Herrn, als er auf diesem Weg war? Waren es die Nägel oder vielleicht vorher das, was ihm die Kriegsknechte angetan hatten, als sie ihn geißelten, als sie ihn schlugen? Was hat das Herz des Herrn wirklich, ich sage mal, angegriffen? Wo konnte er in Todesangst kommen? Ich glaube nicht, dass es die Menschen waren. Wir werden es bald sehen, wenn du mal weiterschaust. Was war es, was den Herrn so getrieben hat? Einmal die Liebe hier, die beiden Räuber, die mit ihm gekreuzigt wurden, zur Rechten und zur Linken und der eine, der sich dann bekehrt, dem er auch zusagen kann, du wirst heute mit mir im Paradies sein. Das war die Liebe, die ihn getrieben hat. Und geh nochmal weiter. Markus schreibt auch, hier wurde die Schrift erfüllt. Ja, Jesaja hat davon gesprochen. Er ist unter die Gesetzlosen gerechnet worden. Der König, der Messias, er sollte dort sterben, er sollte dort sein Ende finden, wo die ganz gewöhnlichen Räuber und Diebe und Verbrecher hingerichtet werden. Nebenbei, wir lesen das so und es müsste uns jetzt mal wundern. Woher wusste das Jesaja? Hunderte Jahre vorher. Es ist ja alles detailgenau beschrieben. Ja, wenn, klar, wir sagen, Gott wusste es natürlich und stimmt, aber Menschen, denen wir vom Glauben erzählen, die sagen dann immer, ja, die Bibel, das ist so ein Geschichtsbuch, eben ein, jetzt sage ich es mal in Anführungszeichen, Roman, wie kann das sein? Aber hier zeigt uns das Wort selber, Jahrhunderte vorher wurde genau gesagt, was mit dem Herrn, was mit dem König Israels passieren würde. Mach nochmal eins, immer wieder, es wurde erfüllt. Interessant ist, nicht der Herr hat irgendwelche Lästerworte gesprochen, sondern die, die ums Kreuz rumstanden und auch die, die vorübergegangen sind. Das heißt hier, die Vorübergehenden lästerten. Sie lästerten ihn, schüttelten den Kopf und sprachen, ha, der du den Tempel zerstörst und in 3 Tagen aufbaust. Schauen wir, was sie noch dazu sagen. Rette dich selbst und steig vom Kreuz herab. War es bewusst ein Nicht-Verstehen-Wollen, als der Jesus gesagt hatte, dass er einen Tempel zerstören wird und ihn in 3 Tagen aufbauen? Da sagt Johannes ganz deutlich, er sprach von dem Tempel seines Leibes. Er sprach von seinem Körper und nicht von dem Tempel aus Stein, der in Jerusalem stand. Aber das konnten oder wollten die Menschen nicht verstehen. Und sie halten es ihm hier vor und sagen, schau mal, wenn du so mächtig bist, wenn du das kannst, dass du unseren Tempel, der in Jerusalem steht, an dem so viele Jahre, 46 Jahre schon gebaut worden ist, wenn du den abbrechen und in 3 Tagen wieder aufrichten kannst, dann kannst du doch gleich vom Kreuz auch herabsteigen. Das ist doch da nicht schwerer. Spott begleitete den Herrn sein ganzes Leben. Aber ich denke hier besonders in den letzten Stunden. Spott der Menschen. Das weiß ich auch nicht. Bist du auch einer, der vorübergeht am Kreuz, der vorübergegangen ist? Wie hast du reagiert? Spott der Menschen. Ich denke, der Herr Jesus hat einmal etwas ganz klar gesagt, was wir uns behalten müssen, woran wir uns immer erinnern müssen. Er sagt im Johannes 12, 24, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, dann bringt es viel Frucht. Du bist gläubig? Stell dir das nur mal vor. Der Herr hätte sich darauf eingelassen. Er wäre vom Kreuz herabgestiegen. Und es ist kein Zweifel, die Macht hätte er gehabt. Es hätte ihn keiner halten können. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt, was passiert dann? Bleibt es allein. Er hätte in den Himmel zurückkehren können zum Vater. Natürlich. Hatte er irgendeine Schuld? Hatte er etwas getan, was man ihm vorhalten könnte? Die Menschen haben nichts gefunden. Aber selbst Gott, der viel genauer schauen kann, hat von ihm bezeugt, dass keine Sünde in ihm ist. Er hätte jederzeit zurückkehren können in den Himmel. Aber was sagt er selber? Wenn das passiert, dann bleibt er oder bleibt das Korn allein. Wo wäre denn dann unsere Hoffnung? Wir wären hoffnungslos in Ewigkeit verloren. Das macht uns der Herr Jesus schon sehr deutlich klar. Aber sind wir Gott von Herzen dankbar? Er hat es nicht getan. Er hat sich nicht darauf eingelassen. Und es ist das in Erfüllung gegangen, was er dann angefügt hat, wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Ich glaube, das können wir gut verstehen. Wir haben heute nicht mehr so viele, die mit Landwirtschaft zu tun haben, aber das begreifen wir. Wenn das Weizenkorn in der Erde ist, wenn es aufgeht, wenn dann der Halm herauskommt und wenn dann eben die Körner, die Früchte da dranhängen, dann ist viel Frucht entstanden. Herr Jesus, danke, dass du am Kreuz geblieben bist. Geh doch auf die nächste Folie, bitte. Jetzt waren nicht nur solche beteiligt, die vielleicht gar nicht viel wussten von den Geschehnissen, sondern hier finden wir die obersten Priester, die gleicherweise spotten und untereinander reden und sagen, mit den Schriftgelehrten sagen, andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Und der Jesus, er antwortet denen nicht. Das ist auch deutlich. Er kümmert sich um seine Leute, um seine Kinder, um seine Schafe, wenn ich so sagen darf, aber ihnen, die ihn verspotten, denen hat er nichts zu sagen. Mach nochmal die nächste Folie. Was sagen sie denn? Oh, sie nennen ihn mit einem schönen Titel. Der Christus, der König von Israel, steige nun vom Kreuz herab, damit wir sehen und glauben. So spricht der Unglaube immer. Du musst mir es erst zeigen, dann glaube ich es. Ich möchte sehen und dann glaube ich. Nebenbei, ich glaube das noch nicht mal. Ich glaube, selbst wenn sie es sehen, glauben sie immer noch nicht. Aber so ist eben die Aussage des Unglaubens. Zeig's mir, dann glaube ich's. Steig vom Kreuz herab, dann bist du unser König. Aber die Bibel sagt's genau anders. Wenn du glaubst, wirst du die Wunder Gottes sehen. Du musst erst mal Gott vertrauen. Dann wirst du Dinge sehen, die du dir vielleicht noch gar nicht vorstellen kannst, die von Gott kommen. Ja, und auch die Räuber, die zur Rechten und zur Linken von ihm waren, der eine zur Rechten, der andere zur Linken, auch sie schmähten ihn, heißt es hier. Und unser Text ist hier zu Ende. Ich denke, am nächsten Sonntag kommt dann deutlich heraus, was die schlimmste Stunde ist. Aber wir sind noch nicht fertig. Gehen wir bitte weiter. Was hat denn Herrn Jesus wirklich so angegriffen, dass er gestorben ist? Was war es denn? Er hatte keine Sünde getan. Ich habe es hier versucht, in zwei Sätzen zu fassen. Am Kreuz litt er, der Gerechte, für uns die Ungerechten. Und er trug unsere Sünden an seinem Leib auf diesem Holz. Er hat das für uns getan. Und was hat ihm wirklich Angst gemacht? Gehst mal weiter, ich habe es versucht zu fassen. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, sagt Petrus im Petrusbrief. Durch seine Wunde seid ihr heil geworden. Du kannst es natürlich auch persönlich formulieren, wenn du an den Herrn glaubst. Durch seine Verletzung bin ich heil geworden. Nur was war diese Verletzung? Was war das Große, das den Herrn alles gekostet hatte? Was war das Wichtigste für den Herrn in seinem Leben? Die Leiden, die ihm Menschen zugefügt haben, kann ich nicht sehen. Es war ein Schlag, eine Wunde, eine Verletzung, eine Strieme, die von Gott kam. Und wenn du mal weitergehst, will ich, dass wir das noch etwas anschauen. Das sagt Jesaja, ich habe es gerade erwähnt, der ja vorausschaut auf dieses Ereignis. Sagt Jesaja, er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten willen zerschlagen. Vielleicht sagst du, ja klar, das sind die Nägel. Oder das ist der Speer, den der eine römische Soldat in ihn hineingebohrt hat. Klar, Bildersprache etwas. Wenn es mal weitergeht, wir wollen es mal besser verstehen. Okay, jetzt bist du. Geh Nummer eins zurück, genau. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Das ist das Ergebnis. Frieden, Rettung für uns. Durch seine Wunde sind wir die Schafe, heißt dann in Petrus, die zurückgekehrt sind zu dem Hirten und Bischof ihrer Seelen, sind heil geworden, sind gerettet. So, und jetzt schauen wir uns das mal an. Auch wenn du auf die nächste gehst. Ich habe es absichtlich gemacht, damit wir sehen, worauf, soweit ich es verstehe, Gott wirklich ankommt. Seine Wunde, es sind nicht die Nägelmale. Es ist Einzahl. Im Neuen Testament, auch in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments. Ich habe extra nochmal unten im Blau, steht es auch da, es ist aufgeführt, dieses Wort. Es ist zwar in meiner Bibel auch mit Wunden übersetzt, auch in der Elberfelder und vielen anderen, aber es ist nicht Mehrzahl. Es ist Einzahl. Und ich glaube, das macht einen großen Unterschied aus. Zumindest, wenn man dann mal nachschaut, was Menschen, was Christen darunter verstehen. Die Verletzungen, die Geißelungen, die war schlimm. Auch die Nägel in seinem Leib waren schlimm. Aber ich denke, Gott möchte uns etwas sagen. Und bitte liest es auch in deiner Bibel nach, prüfe es nach. Er möchte sagen, es war noch nicht das Schlimmste. Es war das, was der vierte Punkt war, wo der Herr Jesus diese Frage an Gott richtet. Gehst du mal eine Folie weiter? Es hat Gott gefallen, ihn zu zerschlagen. Vielleicht denkst du auch so, ja, natürlich, böse Menschen haben diesem Gerechten sowas Schlimmes angetan. Aber wir müssen von der Bibel her lernen, es war Gottes Plan für sein Leben, dass er sterben würde. Für seine Schafe, ihre Sünden tragen. Es war nicht ein Zufall. Gott gefiel es, ihn zu schlagen oder zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Und er musste das Schuldopfer stellen. Das ist ja gerade das Wunder. Er war doch ohne Schuld, ohne Sünde. Für wen musste er denn ein Schuldopfer bringen? Und ich denke, wenn du Christ bist, weißt du es natürlich. Für wen musste er das machen? Für dich und für mich. Lies mir gerne Psalm 40 dann zu Hause durch. Da wirst du sehen, wie seine Gefühle in ihm sind. Und wie er sagt, ja, meine Übertretungen, was gar nicht seine sind, aber meine und deine, die sind zahlreicher als die Haare meines Hauptes. Schöne Beschreibung. Es ist nicht nur ein Klotz gewesen aus Sünden, sondern die kann man einzeln sehen. Schau mal her. Wenn ich heute sündige, dann kann ich wissen, damals hat der Herr damit abgerechnet, am Kreuz. Wenn du, das heißt nicht, dass es entschuldigt ist, aber ich weiß, meine Sünde war dem Herrn bekannt. Er hat sie bekannt als seine eigene. Er hat das Schuldopfer gestellt, so sagt es Jesaja. Und auch hier schon der Ausblick, er wird dann Nachkommen sehen, Frucht sehen. Gehst mir noch eins weiter. Schöne Beschreibung in Zacharia. Da sagt Gott selbst, Schwert erwache gegen meinen Hirten, gegen den Mann, der mein Gefährte ist, spricht der Herr der Herrscher. Wir wissen genau, wer war der Gefährte Gottes? Es war der Herr. Das heißt nämlich dann, schlage den Hirten und die Schafe werden sich zerstreuen und ich will meine Hand den Geringen zuwenden. Ja, das Letzte lese ich gerne. Die Schafe, die werden wieder zurückkommen oder Gott wird seine Hand wieder zu den Geringen wenden. Aber der Vorspann ist das, was den Herrn Todesangst brachte. Der Schlag ging aus von Gott. Gott schlug ihn. Gott musste ihn verlassen. Er hatte immer Verbindung mit seinem Vater. Aber in seinem Leben gab es einen Moment oder eine Zeit, wo es nicht so war. Und da rief er aus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es war dieser Schlag oder Stich. Es war das Schwert Gottes, das zuschlug. Und du hättest eigentlich schon wissen können, denn wenn du weitergehst, schau mal, wir haben es schon gelesen, Markus 14, Vers 27. Jesus spricht zu ihnen, ihr werdet in dieser Nacht alle an mir Anstoß nehmen. Denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe werden sich zerstreuen. Ist natürlich zitiert aus dem Zacharia. Und da ist kein Zweifel, es bezieht sich auf ihn. Und er sagt sogar, das wird euch ärgern, ihr werdet Anstoß daran nehmen. Das ist ein Skandal, das ist etwas, was uns erstmal nicht fröhlich macht. Weiß nicht, bist du heute gekommen, eine fröhliche Predigt zu hören? Kann ja sein, sollte auch fröhlich machen. Aber das ist nichts, was uns erstmal fröhlich macht, sondern das ist bitter gewesen für ihn. Das hat ihn alles gekostet. Davor hatte der Herr Angst und vor nichts anderes. Und wie so anders bin denn ich, habe ich bei den anderen Kleinigkeiten schon Angst. Aber er hatte hier wirklich zu kämpfen. Das war sein Schmerz, was ihn beunruhigt hat. Aber der Herr endet ja versöhnlich hier auch. Die Schafe werden sich zwar zerstreuen, aber Sacharja sagt auch, Gott wird seine Hand den Geringen zuwenden. Oder wenn du nochmal den Johannes hast, wenn das Weizenkorn in die Erde fällt und stirbt, dann bringt es viel Frucht. Gott sagt ja nicht all und nicht so viel drüber oder nicht jede Einzelheit, was es für den Herrn jetzt im Einzelnen alles bedeutet hat, als er da vor Gott stand mit meiner Sünde, als er sie als seine bekannte und wie es im Einzelnen war, dass er von Gott verlassen war. Wir können es ein bisschen versuchen nachzuempfinden, wir werden es aber in der Tiefe vielleicht nie verstehen. Ich denke, es gibt einfach die Zeit, wenn wir beim Herrn mal sind, in der Ewigkeit. Vielleicht zeigt er uns da immer wieder ein Stück, wo wir sehen dürfen, wie groß seine Liebe ist. Ein Bruder hat mir gebetet, er hat sich zu Tode geliebt oder er hat uns geliebt bis zum Tod. Und ich glaube, das ist wahr. Das war sein Motiv, das war, was ihn bewegt hat. Und das hat ihm letztendlich sein Leben gekostet. Hat ihm aber auch das gekostet, was ihm am wertvollsten war. Nämlich seine Gemeinschaft mit dem Vater. Kannst du noch eins weitergehen? Ja, Johannes formuliert es so, der hat es miterlebt, der stand mit am Kreuz. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Darin besteht Gottes Liebe, dass er das Kostbarste gegeben hat für die, die es gar nicht verdient haben, die eigentlich Verbrecher sind, die eigentlich ans Kreuz gehörten. Schau nochmal bitte weiter. Ja, hier habe ich es dir mal hingeschrieben, lies doch mal durch, was den Herrn bewegt hat, wie es in ihm gearbeitet hat, was ihn aufgewühlt hat. Du wirst nichts finden jetzt groß von den Verwundungen, die Menschen ihm beifügen. Das, diese Übel ohne Zahl, zahlreicher als die Haare des Hauptes. Und er sagt sogar hier, sein Mut, er hat ihn verlassen. Ich glaube, ich habe noch was Zweites. Kannst du gerne auch nochmal in Ruhe zu Hause lesen. Ja, hier spricht er auch, was Gott wirklich wollte. Nicht die Opfer, die es damals gab im Tempel. Und das Schöne ist, hier auch wieder, wie großartig der Herr ist. In all der Schwere galt, er hatte Ohren. Ich meine, anatomisch ist es ja so, wir haben einen Mund und zwei Ohren. Wir sollten eigentlich schon besser hören können als reden. Ist nicht immer so, aber beim Herrn war es so. Der hatte Ohren und es scheint mir nicht nur zwei. Der hat immer hören können, immer vernommen, wenn ein Mensch in Not war, wenn ein Mensch Hilfe brauchte. Und vielleicht ist auch, mein Gebet ist es, Herr, schenkt es auch, dass es bei mir wächst, dass ich mehr Ohren habe oder besser höre, das besser sehe. Du hast dich nicht mit deinen Problemen beschäftigt, sondern mit den Problemen von anderen. Das heißt sogar, er hat Ohren gegraben. Ja? Geh noch mal eins weiter. So sagt es Paulus, er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Ja, und ich habe eigentlich nur ein paar Fragen hingeschrieben, die musst du vielleicht noch zweimal klicken, die ich mir auch stelle. Was nehmen wir mit? Was nimmst du mit? weiß nicht, ob du noch Zeit hast, den Text mal durchzulesen. Vielleicht liest auch mal Psalm 40, wo das, was den Herrn im Innersten bewegt hat, auch deutlich geschildert wird. Und ich hoffe, dass heute keiner da ist, der hinausgeht und sagt, ach, ist ein schöner Roman, aber mehr ist es auch nicht. Ich hoffe nicht. Ich hoffe auch, dass wir als Christen nicht hinausgehen und sagen, ach, das habe ich schon mal gehört, habe ich schon mal gelesen. Ist ja immer das Gleiche. Ich hoffe, und das sollte auch das Ziel der Predigt sein, dass wenn du das heute gehört hast, dass du nur mal nachschaust, wer ist eigentlich der, der sowas für mich getan hat? Was war es, das ihn getrieben hat? Und was hat es ihn gekostet? Ich glaube, dann kann uns der Herr auch verändern. Dann haben wir die Möglichkeit, nicht zu denen zu gehören, die nur dastehen, vielleicht sogar spotten, sondern hinüberzugehen zu denen, die sagen, mein Herr und mein Gott, du bist wirklich König, weil du am Kreuz für mich hingst, weil du das alles getan hast und weil du heute lebst und dich weiter für mich verwendest. Ich wünsche euch Gottes Segen, die Gnade des Herrn sei mit euch. Amen.